Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Annette Rammelsberger. Sie ist die Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung in München und sie hat über einen Zeitraum von 5 Jahren den großen und spektakulären NSU-Prozess begleitet. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim, ich freue mich.
Mit dem Abstand von inzwischen 3 Monaten, weil Mitte Juli ist das Urteil gefallen. Wie groß ist Ihr Abstand inzwischen zu diesem Verfahren?
Noch nicht sehr groß, denn wir mussten erst noch mal unser Buch fertigstellen. Der NSU-Prozess, das Protokoll, 2020 Seiten. Da weiß man dann, was man getan hat. Und wir haben es gerade letzte Woche auf der Buchmesse vorgestellt. Also wir sind noch ziemlich drin.
Zu wie viel haben Sie das gemacht?
Wir waren 4 insgesamt. Ein Kollege von mir am Anfang, eine Kollegin am Ende und ich die ganze Zeit.
Das heißt, Sie haben 5 Jahre lang von Anfang bis Ende, abgesehen von ein paar Geschichten, wo man, keine Ahnung, Urlaub hatte, krank war, alles mitgemacht oder mitmachen müssen?
Ich habe es mitgemacht, mitmachen dürfen am Anfang, mitmachen müssen am Schluss.
Was hat Sie am meisten genervt zum Schluss?
Dass dieser Prozess zerfasert ist, dass dieser wichtige Prozess, der auch für den Rechtsfrieden in Deutschland wahnsinnig wichtig ist, dass der zu einem Hochamt der Zermürbung verkommen ist und irgendwann dann nur noch in der Öffentlichkeit so mit rollenden Augen und Achselzucken begleitet wurde, so von wegen, was soll das noch? Und wer, das ist schade.
Wer ist oder wer war dafür verantwortlich?
Sehr viel auch die 14 Verteidiger, die es gab, aber auch Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte selbst, die sich auf ein wahnsinnig langes, sehr kompliziertes Frage-und-Antwort-Spiel eingelassen hat mit dem Gericht. Alles schriftlich, Fragen schriftlich, Antworten schriftlich, wochenlang, um diese Antworten dann auszuarbeiten. Also das hat mindestens 9 Monate gekostet.
Also ich bin kein Jurist, aber das habe ich nicht verstanden. Entweder jemand sagt aus und beantwortet die Fragen des Gerichts oder er schweigt, was ja auch sein gutes Recht ist. Aber dieses komische Ding dazwischen, das habe ich nie kapiert.
Es hat auch sonst niemand kapiert. Es ist auch vollkommen unüblich. Entweder es sagt jemand aus, dann soll er auch sofort antworten. Denn wichtig ist ja auch, wie er aussagt. Ja. Also das Mienenspiel, ob jemand ein versteinertes Gesicht hat, ob jemand bedrückt erscheint. Das alles ist ja wichtig, um auch festzustellen, ob der jetzt lügt oder die Wahrheit sagt. Und bei Beate Zschäpe war alles anders. Da wurde wirklich über Wochen hinweg so eine ganz wasserdichte, juristisch fein geklöppelte Aussage zusammengestellt und die wurde dann von ihren Anwälten vorgetragen.
Warum hat sich der Vorsitzende Richter Götzl darauf eingelassen?
Er wollte wenigstens irgendetwas aus Beate Zschäpe rauskriegen. Die hat ja 248 Tage lang geschwiegen. Dann sagte sie, sie sei bereit zur Aussage. Alle haben sich erhofft, dass jetzt sowas wie die Wahrheit kommt. Was dann kam, war eben wirklich juristisches Feinklöppeln. Mit Wahrheit hatte das Ganze meiner Meinung nach wenig zu tun, aber das Gericht wollte zumindest den Versuch starten, so etwas wie ein wenig mehr Erkenntnis zu kriegen.
Götzl hatte, glaube ich, über das gesamte Verfahren ein einziges großes Ziel, diesen Prozess revisionssicher zu Ende zu bringen. Denken Sie, das ist ihm gelungen?
Ich weiß es nicht. Obwohl ich ihm 5 Jahre lang jeden einzelnen der 438 Tage zugesehen habe. Und ja, ich weiß, er will auf jeden Fall keinen Fehler machen. Das ist ihm weitgehend gelungen. Also dieser Mann versteht sein Handwerk. Aber ob es jetzt wirklich so weit kommt, dass dieses Urteil nicht aufgehoben wird, nicht verändert wird, das ist unsicher. Denn der Bundesgerichtshof, bei dem das jetzt dann in Revision geht, ist gerade bei der Mittäterschaft anderer Meinung.
Wann haben Sie, Frau Rammelsberger, zuletzt vom NSU-Prozess geträumt?
Ich habe nie davon geträumt. Ich habe das nie. Ich habe das immer alles tagsüber mit mir abgemacht. Aber ich hatte ja auch genügend Zeit. Denn während des Prozesses gab es ja ständig Pausen. Immer wieder, wir standen rum in so einem kleinen, abgetrennten Treppenhaus, wo es nichts gab, außer einem Wasserspender und einem Kaffeeautomat. Ja. Und da hatte man gut Zeit, sich viele Gedanken dazu zu machen und das Ganze zu verarbeiten.
Wie oft haben Sie es erlebt, dass Sie in die Redaktion gekommen sind und die Kollegen, die Augen verdreht haben, gesagt haben, ach, die Rammelsberger wieder mit ihrer NSU-Kiste?
Am Anfang nicht, da fanden es alle noch wahnsinnig spannend, aber so ab dem 2., 3. Jahr. Das ist ganz schön schwierig, weil Sie sollen ja selber die Spannung aufrechterhalten. Sie sollen ja immer mitkriegen, was gerade los ist als Journalistin. Sie dürfen ja nichts versäumen. Weder wenn Beate Zschäpe zuckt, noch wenn irgendjemand eine wichtige Aussage macht. Und gleichzeitig haben Sie daheim in der Redaktion dieses Luft durch die Zähne ziehen, so von wegen, jetzt kommt sie schon wieder. Was soll das?
Und gleichzeitig haben Sie es ja immer wieder auch erlebt, dass es dann den 78. Befangenheitsantrag gegeben hat. Das heißt, eigentlich war der Tag geschenkt.
Das haben wir immer wieder erlebt. Hin mit großen Ankündigungen, Seite 3 alarmiert. Heute ist es ganz wichtig, die Plädoyers beginnen, wir müssen. Und dann war wieder ein Befangenheitsantrag und wir sind alle wieder nach Hause gegangen.
Das heißt, der NSU-Prozess bedeutet auch für Sie ganz persönlich ein Stück weit auch verlorene Lebenszeit?
So weit würde ich nicht gehen, aber ich habe mich wirklich nach einigen Jahren gefühlt, als wenn ich mit einer elektronischen Fußfessel an diesen Gerichtssaal gekettet wäre.
Okay.
Es ging ja nichts mehr. Man war ja wirklich diesem Takt des Gerichts unterworfen. Mhm. Alles, was der Vorsitzende Richter Götzl tat, hat er ja nicht vorher angekündigt. Also irgendwelche spontanen Entscheidungen, Reisen geht nicht, nur in den Gerichtsferien. Irgendwelche Entscheidungen zu sagen, also an dem Tag ist es nicht wichtig. Nee, geht nicht. Es war jeder Tag gleich wichtig. Man wusste nicht, was kommt. Also es war wirklich so, als wenn man so da ein Leibeigener dieses Gerichts wäre und einfach jeden Tag mitmachen musste.
Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte, hat lebenslänglich plus besondere Schwere der Schuld bekommen. Gerechtes Urteil?
Meiner Meinung nach ja. Denn diese Frau war eben nicht das arme, abhängige Haschall, als dass sie sich selbst gezeichnet hat. Sie selbst hat ja gesagt, sie sei nur aus Liebe mit ihren Freundinnen in den Untergrund gegangen und hätte jetzt gar nichts mehr mit der rechten Szene zu tun. Aber ihr gesamtes Verhalten vor Gericht hat eine andere Sprache gesprochen. Sie hat sich zwar einmal kurz entschuldigt bei den Angehörigen, dass ihr das alles leid hätte. Gleichzeitig hat sie gesagt, ja, aber sie akzeptiert die politische Einstellung ihrer Mitangeklagten, also von Neonazis. Das ist unlogisch. Und vor allem, es ist unglaubwürdig. Und sie hat ja auch vorher schon einiges getan. Es war ja nicht so, dass sie direkt aus dem Mädchenpensionat in den Untergrund gefallen wäre, sondern sie war dabei, als ihre Freunde eine Puppe mit einem Judenstern auf der Brust und einem Strick um den Hals über der Autobahn aufgehängt hatten, gerade als Ignaz Bubis durch Thüringen fuhr. Und sie hat diese Puppe genäht.
Welche Wirkung hat diese Frau, und Sie haben sie ja oft genug gesehen und beobachtet, auf Sie persönlich gemacht?
Eine sehr willensstarke Frau. Eine Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Eine Frau, die Chefin war auf dieser Bank mit ihren dann 5 Verteidigern. Eine Frau, die eine Kühle ausstrahlen konnte, die ist 3 Jahre lang mit ihren Altverteidigern, mit denen sie sich zerstritten hatte, Ellenbogen an Ellenbogen gesessen. Sie hat sie nicht angeguckt, sie hat sie nicht begrüßt, sie hat einen Vorhang aus Kälte heruntergelassen.
Ein Gutes hatten diese 5 Jahre für Sie, 5 Jahre NSU-Prozess. Sie wurden, ich glaube, es war 2014, zur Journalistin des Jahres gewählt. Eine Auszeichnung, die auch nicht jeder kriegt.
Ja, das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Hat mich aber auch deswegen gefreut, weil dadurch auch dieses Thema wieder in der Öffentlichkeit war. Und ich finde, es geht jetzt nicht so sehr um meine Arbeit dort, sondern es geht auch darum, dass das Thema Rechtsextremismus in der Gesellschaft immer sehr an die Seite gedrückt wird. So von wegen, das ist irgendwo im Osten, das kann schon sein, was hat das mit uns zu tun? Und gleichzeitig merkt man nicht, dass vor der Haustür Morde passieren, die von Rechtsradikalen begangen werden.
Und Sie haben diesen Rechtsradikalismus über einen sehr langen Zeitraum sehr intensiv auch bei diesem Gerichtsverfahren mitbekommen. Fangen wir mal mit diesem Ralf Wohlleben an, von dem es heißt, er hätte die Mordwaffe organisiert, besorgt und weitergegeben. Wie haben Sie den erlebt? 10 Jahre hat er gekriegt?
Ja, das war der Mann, der wie die Spinne im Netz die Unterstützung für den NSU im Untergrund organisiert hat. Ein Mann, der sich selber als friedliebender Patriot und Familienvater gibt, aber gleichzeitig erst in der NPD war, später dann in den Kameradschaften aktiv, der wirklich ein kluger Mensch ist, aber immer gesagt hat, er steht zur Szene, er hat sich nie von der rechten Szene befreit.
Der hat auch im Wesentlichen geschwiegen vor Gericht, wie Beate Zschäpe auch?
Ja, die haben sich so ein wenig abgesprochen. Als Beate Zschäpe dann gesagt hat, sie spricht, hat auch er dann gesprochen. Mhm. Aber auch er hat sich eben nur als friedliebender Mensch dargestellt.
Dann gab es diesen André Emminger, ein Hardcore-Nazi, der alle Klischees erfüllt hat.
Ja, der Mann ist wirklich bemerkenswert. Der hat auf seinen Bauch tätowiert Die, True Die, also stirb, Jude, stirb. Er hat auch sonst noch sehr viel tätowiert. Es wuchs dann irgendwie im Laufe des Prozesses aus den Ärmeln und aus dem Hals heraus. Und dieser Mann sagte dann in seinem Plädoyer, beziehungsweise ließ seinen Anwalt sagen, ich bin ein Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren. Mhm. Und der Mann ist nur zu 2,5 Jahren verurteilt worden.
Dabei, warum?
Ja, die Bundesanwaltschaft sagte, das ist möglicherweise der vierte Mann im NSU. Der ist ganz, ganz nah dran gewesen. Jeden Donnerstag hat sich seine Familie mit Beate Zschäpe und ihren Männern getroffen. Seine Frau war die beste Freundin von Beate Zschäpe. Aber das Gericht hat ihm abgenommen, dass er von den Morden nichts wusste.
Und als das Urteil im Gericht verkündet wurde, 2,5 Jahre, bedeutete das erstens, der ist auf freiem Fuß, ja, weil eine Untersuchungshaft angerechnet wurde. Und die Szene im Gerichtssaal hat applaudiert.
Es war unglaublich. An diesem Tag des Urteils kamen Wohlleben und Emminger in schwarzen Hemden, so wie früher nie. Und auf der Besuchertribüne erschienen ein halbes Dutzend Rechtsradikale, bekannte Rechtsradikale, auch in schwarzen Hemden. Die hatten sich abgesprochen. Und in dem Moment, wo das Gericht sagte, Emminger wird auf freien Fuß gesetzt, da explodierte auf der Besuchertribüne dieses Knoll von Rechtsradikalen in Gejohle, in Freude, in Gelächter, in Klatschen. Und der Richter sagte nur, seien Sie ruhig, sonst muss ich Sie des Saales verweisen. Aber er hat sie nicht des Saales verwiesen, obwohl dort oben Angehörige der Opfer auch saßen. Die sagten, hier wimmelt es von Neonazis, tun Sie was. Aber das Gericht hat einfach weitergemacht mit der Urteilsverkündung.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Annette Rammelsberger zusammen mit 3 Kolleginnen und Kollegen verantwortlich für den großen NSU-Prozessband. Das heißt, eigentlich sind es 5 Bände. Wie viele Seiten insgesamt?
2020 Seiten.
Unfassbar.
Ja, und zwischendurch haben wir wirklich gedacht, wir verzweifeln.
Ja.
In diesen Jahren, wo es dann der Tag 320, 21, 22 war, wo nichts mehr voranging, wo wir wirklich gedacht haben, wir werden den Rest unseres Lebens in diesem Prozess verbringen und trotzdem jeden Tag da saßen und auf den Laptop jedes Wort mitschrieben. Ja.
Also jetzt mit dem Abstand von doch einigen Wochen muss ein Prozess, so wichtig er ist, über 400 Verhandlungstage gehen, muss der in alle Einzelheiten, alle Facetten ausgeleuchtet werden? Muss der auch so teuer werden oder hätte man es nicht ein bisschen anders machen können?
So lang muss er nicht werden. Aber das mit den Kosten, da bin ich immer so ein bisschen zerrissen, denn da wird viel reingerechnet. Also erstens gab es 14 Verteidiger, es gab 90 Nebenkläger, die 60 Anwälte hatten. Das muss alles bezahlt werden. Die kriegen ja Tagessätze, die kriegen Reisen. Das summiert sich. Dann wurde der Gerichtssaal neu ausgestattet, was nicht schlecht ist, damit man endlich mal ein bisschen in der Neuzeit anlangt in der Justiz, sodass man dann auch wirklich so die Beweise und die Schriftstücke, die man da am Richtertisch sah, auch an die Wand projizieren konnte. Auch das hat was gekostet. Aber die Länge, in die sich dieser Prozess gezogen hat, das war wirklich kaum mehr vermittelbar.
Also ein Prozess, der 5 Jahre dauert, hätte man sich ja auch vorstellen können, dass bestimmte Drumherum-Geschichten anders ausgeleuchtet werden. Intensiver nach der Rolle der Verfassungsschützer beispielsweise gefragt worden wäre. Haben Sie das auch vermisst?
Das hat das Gericht nicht wirklich interessiert. Die sind von der These ausgegangen, hier sitzen 5 Menschen, 5 Angeklagte und es geht um die an Schuld oder Unschuld. Und alles, was drumherum ist, interessiert uns nur insoweit, als dass es sozusagen etwas zu dieser Schuld sagt. Deswegen gab es natürlich Verfassungsschützer im Gerichtssaal als Zeugen. Die kamen dann mit angeklebten Bärten, mit Perücken, mit Kapuzen. Es war wirklich zum Teil geradezu kindisch. Die wurden dann vom Gericht aufgefordert, dass sie doch wenigstens die Kapuze runtertun, damit man sie versteht. Und die stellten sich hin und sagten, wir hatten unsere V-Leute gut im Griff. Wenn man gleichzeitig weiß, dass ihr wichtigster V-Mann das ganze Geld, das er vom Verfassungsschutz gekriegt hat, nämlich 200.000 Mark, sofort wieder in die rechte Szene gesteckt hat. und natürlich nur die Hälfte erzählt hat. Und da stellen sich die hin und sagen in großer Selbstgerechtigkeit, wir hatten das alles gut im Griff.
Hat der Staat, das ist glaube ich der härteste Vorwurf, den man gemacht hat, hat der Staat letztlich seine schützende Hand über dieses Trio gehalten?
Nein, zumindest nicht so, dass man es nachweisen könnte. Es gibt ganz viele Verschwörungstheorien, die sagen, ja, da saß irgendwie eine geheimnisvolle Macht im Hintergrund und die zog wie an so Marionettenschnüren. Das konnte der Prozess und auch die Untersuchungsausschüsse, die sich ja wirklich intensiv damit beschäftigt haben, konnte das nicht feststellen. Es ist wie häufig im wahren Leben ein bisschen einfacher und ein bisschen langweiliger, nämlich Dienst nach Vorschrift, Ländergrenzen. Der eine Verfassungsschützer, ja, traut dem anderen nicht zu, dass er genauso gut ist wie er. Man gönnt sich die Butter auf dem Brot nicht und ja, man ist auf dem rechten Auge blind.
Abgesehen von dem großen NSU-Verfahren, was war Ihr spannendster Prozess ansonsten, den Sie mitgemacht haben?
Also in Deutschland sicher der Hoeneß-Prozess, ja. Aber der wirklich spannendste war der Breivik-Prozess in Oslo gegen den Attentäter, der 77 Menschen ermordet hat.
Wie haben Sie diesen Angeklagten in Erinnerung?
Vollkommen klar, überhaupt nicht verrückt. Einer, der sich als weißer Ritter fühlt und sozusagen den Rassenkrieg in Europa ausfechten will.
Einer von den Menschen, wo man das Gefühl hat, wenn man ihnen zu nahe kommt, wird es 2-3 Grad kälter?
Mindestens.
Ja.
Ich war mit dem in einem Saal, das war nicht weit weg, so 4-5 Meter. Es ist ja in Oslo alles sehr zivil, da ist nichts abgetrennt. Und der schaut einen an. Vollkommen selbstbewusst, geradezu auffordernd. Und er kam ja auch rein und hat den Hitlergruß gemacht.
Was muss mit einem Menschen passiert sein, bis der, ich weiß es nicht mehr, 70 oder 80 Menschen 77. Töten kann? Man muss ja einen Menschen angucken, auf ihn zielen und abdrücken. Und das 70 oder 80 Mal.
Das Irre ist ja, dass er selber gesagt hat, dass er sich überwinden musste. Aber für die höhere Sache hat er sich überwunden und hat die Menschen umgebracht. Also ich habe erlebt, wie da junge Frauen, junge Männer kamen vor Gericht, denen ins Gesicht geschossen wurde, in die Brust geschossen wurde, die im letzten Augenblick noch gerettet worden sind. Und er hat abgedrückt, immer wieder. Und das ist also eine solche ideologische Verblendung zu sagen, ich muss jetzt hier Menschen töten für mein selber imaginiertes weißes Reich der Vorherrschaft.
Also was nicht identisches, aber was ähnliches, insofern hat es ja auch in München beim NSU-Prozess gegeben, als ja auch Angehörige von Opfer aufgetreten sind, als Bilder, als Fotos gezeigt wurden, die ganz, ganz schrecklich waren. Und da eine Angeklagte, Beate Zschäpe, saß, deren zwei Männer für genau diese Taten verantwortlich waren.
Ja, und sie saß da sehr ruhig, hat die Augen abgewandt, hat nicht auf diese Bilder geguckt, aber sie wurde ja persönlich angesprochen. Auch von der Mutter eines Opfers, 21 war der junge Mann, in einem Internetcafé in Kassel wurde der erschossen. Und da sagte diese Mutter, so eine ganz kleine, zarte Frau, sie kam in einem hellblauen Kopftuch und sagte, Frau Zschäpe, Sie sind doch auch eine Dame. Denken Sie daran, dass ich nicht mehr schlafen kann. Ich möchte wissen, warum mein Sohn, warum der ausgewählt wurde. Denken Sie daran, ich kann seitdem nicht mehr schlafen. Und auf diese einzige Frau ist Beate Zschäpe dann in ihrem letzten Wort eingegangen. Nur auf die. Und sie sagte, ja, ich habe das schon gehört und es macht mich auch traurig. Aber sie hat natürlich nichts gesagt. Sie hat keine einzige Frage der Nebenkläger und der Opferfamilien beantwortet.
Haben Sie ihr diese Bekundung von Trauer abgenommen?
Es mag sie menschlich durchaus schmerzen, aber dann hätte sie ja sowas wie tätige Reue üben müssen. Und sie hat ja auf keine einzige Frage der Nebenkläger geantwortet. Das hat sie ausgeschlossen. Sie hat nur auf Fragen des Gerichts geantwortet, aber nicht auf die Fragen der Opferfamilien.
Gut, dieses Schweigeprinzip hat sie natürlich auch durchgezogen auf Anraten ihrer Erstanwälte.
Ja, aber nur am Anfang. Später dann hat sie ja auf Dutzende Fragen des Gerichts geantwortet.
Schriftlich,
immer wieder sehr ausgefeilt sozusagen. Da war wirklich alles wasserdicht. Aber wenn ich sage, es tut mir leid und ich habe mich von der rechten Szene abgewandt, dann kann ich doch das tun, was die Angehörigen der Opfer am meisten wünschen, nämlich sagen, warum.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Wenn wir nochmal zurückgehen in den Hoeneß-Prozess. Angeklagt ein Mann, der mit großem Selbstbewusstsein durchs Leben gegangen ist, dann der Prozess, das Urteil, 3,5 Jahre. Und wenn man ihn sich heute anguckt, das ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck, habe ich nicht das Gefühl, dass er sich, also ganz vorsichtig formuliert, dass er sich sehr verändert hat. Wie geht's Ihnen?
Jetzt bin ich nicht die große Sportreporterin, aber alles, was ich mitkriege, ist, dass sein Selbstbewusstsein ungebrochen ist und dass er sich ja eher als verfolgte Unschuld betrachtet.
Als ein Opfer des deutschen Justizsystems.
Es kommt einem zumindest so vor, wobei er das nicht war, denn er ist eigentlich sehr gut weggekommen. Wenn jemand 28,5 Millionen Euro Steuern hinterzieht, dann können das in anderen Fällen auch mal 5 oder 6 Jahre Haft sein. Und er hat 3,5 bekommen.
Warum ist er so günstig weggekommen? Weil der Anwalt gut war?
Er hatte gute Anwälte. Ja, das muss man wirklich so sagen. Die waren ihr Geld wert. Und sie haben ihn sehr gut beraten, nämlich, dass er auch wirklich ruhig sein soll, dass er alles auf den Tisch legen soll. Und ich weiß nicht, ob er wirklich geglaubt hat, dass er einfach so davonkommt. Aber man hatte das Gefühl, dass er bis zum Schluss nicht geglaubt hat, dass er, Uli Hoeneß, wirklich in Haft gehen muss.
Gleichwohl war er vor Gericht, und Sie haben ihn ja beobachtet, aufs Äußerste angespannt.
Ja, das war interessant zu bemerken, wo sich die Nervosität bei Uli Hoeneß Bahn bricht. Er saß da und er hatte seinen kleinen Finger immer zucken. Ja. Den kleinen Finger der rechten Hand. Der zuckte nur der kleine Finger. Und er hat immer die andere Hand drüber gelegt, um das so festzuhalten. Und trotzdem zuckte es weiter. Ja. Und er hat versucht, immer Augenkontakt zu seiner Frau herzustellen. Die saß in der allerersten Reihe, nur 3 Meter von ihm entfernt. Und die beiden hatten so eine Blickverbindung wie so ein Band, an dem sie sich festgehalten haben. Vermutlich hat ihm das geholfen.
3,5 Jahre Strafe, die Hälfte nur musste er absitzen. Warum eigentlich?
Ja, das haben sich viele gefragt, ich mich auch, denn das ist in Bayern die absolute Ausnahme. Halbstrafe gibt es eigentlich nur dann, wenn da ein ganzes Unternehmen dranhängt, wenn Unternehmer sozusagen Leute ausstellen müsste, weil er in Haft sitzt, wenn wirklich außergewöhnliche Umstände dafür sprechen. Mhm. Ganz normal ist es, dass man nach 2/3 rauskommt. Mhm. Tja, die Richter in Bayern fanden, dass offensichtlich Uli Hoeneß für den FC Bayern so wichtig ist, dass man ihn nach Halbstrafe rausbringen muss.
Also wobei, was Bayern München angeht, die ja ohne Hoeneß mit Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze ihren Verein auch gut durch die Zeiten gebracht hat.
Ja, Sie hörten vielleicht die Ironie in meiner Stimme. Ich habe das auch nicht nachvollziehen können. Ja, klar, jeder FC Bayern-Fan findet, dass das natürlich vollkommen richtig ist. Aber für jeden, der weiß, wie in Bayern normalerweise Urteile gefällt werden und wie lange man sitzen muss, war das erstaunlich.
Hatten Sie oder Ihre Kollegen von der Süddeutschen Zeitung danach nochmal mit Hoeneß Kontakt oder haben ihn interviewt?
Meine Kollegen vom Sport reden natürlich immer wieder mit ihm. Also das ist ja, das ist ja ein wichtiger
Teil des
Verein.
Geschäftes.
Natürlich.
Was erzählen die?
Ungebrochenes Selbstbewusstsein nimmt eher zu.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Annette Rammelsberger, die für die SZ in München 5 Jahre NSU-Prozess beobachtet hat und einen ganz speziellen Einblick auch gewonnen hat in diese rechte, rechtsextreme, rechtsradikale Szene in Ostdeutschland. Was haben Sie da gelernt?
Ich muss sagen, dass ich schon 1988 für die amerikanische Nachrichtenagentur AP nach Ost-Berlin ging, als Korrespondentin in der DDR. Und damals dachte noch niemand an ein Ende dieses Staates. Und mich hat damals schon total gewundert, wenn ich da durchs Land reiste und auf dem Bauarbeiter gesehen habe, die hatten so auf den Fingern Hass eintätowiert.
Aha.
Und die 2 S als SS-Runen. Und ich fragte die dann, was es ist. Gibt doch keine Neonazis in der DDR. Sagten sie, nee, sie stehen dazu gegen das Land und für die alten Werte.
Okay.
Und in der Nachwendezeit war es dann sehr ähnlich. Ich bin zum Beispiel mal im Rathaus von Dessau gestanden und habe so einer Jugendgruppe zugeguckt mit ihrem Lehrer, die ein Demokratieseminar mitgemacht haben. Und dann sah ich, dass einer dieser jungen Männer hatte auf seiner Lederjacke ein Hakenkreuz eingesteckt. Mhm. Und ich sagte dann zum Lehrer, sehen Sie das? Das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. Tun Sie nichts? Sagt er, also wir sind froh, wenn die Jungs in der Früh zum Unterricht kommen. Um sowas können wir uns nicht auch noch kümmern. Und ich finde eben, da ist über lange, lange Zeit weggeguckt worden.
Das von Politikern, von Journalisten auch?
Auch von Journalisten. Wenn ich aus meinen Reisen aus Ostdeutschland zurückkam nach München, dann hieß es immer, Annette, übertreib doch nicht so. Das wächst sich alles aus. Und dann, wenn die blühenden Landschaften wirklich blühen. Aber es war ja auch so, dass zum Beispiel Kurt Biedenkopf, der sächsische Ministerpräsident, sagte, ja, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Das ist sehr praktisch, weil dann muss man auch nichts dagegen tun.
Also in der DDR hat es schon, wie Sie gerade geschildert haben, Dinge dieser Art gegeben, die man unter den Teppich gekehrt hat. Dann gab es in der Nachwendezeit plötzlich national befreite Zonen, Polizisten, die mehr oder weniger offen auch mit dieser Szene sympathisiert haben. Es gab und gibt ein Nazidorf, Jamel, mit einem Wegweiser Braunau, 600 noch was Kilometer.
Ja, es gibt diese ganzen Entwicklungen und man hat aber immer so getan, als wenn das so vorübergehende Erscheinungen wären. Sind sie nicht. Die rechte Szene ist mittlerweile sehr, sehr gut miteinander vernetzt und sie kommt jetzt auch nicht mehr irgendwie mit Springerstiefeln daher. Im Gegenteil, die ganzen Zeugen, die da aus der rechten Szene im Gerichtssaal von München aufgetaucht sind, das waren selbstständige Unternehmer, schick zurechtgemacht, Personalreferenten, Erzieherinnen. Aber immer wenn man gefragt hat ein wenig, dann kam wirklich unter der bürgerlichen Tünche der rechtsradikale Geist hervor. Und eine zum Beispiel sagte, nee, ich bin nicht rechts, überhaupt nicht. Und dann wurde ihr vorgehalten auf ihrem Facebook-Profil, da steht doch, der Ali hat Kohle, der Hassan hat Drogen, wir Deutschen zahlen und werden betrogen. Ja, ist es ihrs? Ja, sagt sie, natürlich, ist doch ganz normal. So wie alle. Und das ist etwas, was wir lange übersehen haben, nämlich dass sich wirklich eine rechte Szene zum Mainstream entwickelt.
Kann man da noch gegensteuern oder müssen wir uns damit abfinden? Auch unter dem Aspekt, wenn man sich die AfD-Ergebnisse in Ostdeutschland anguckt, ist es ja klar und eindeutig.
Die AfD-Ergebnisse kommen nicht einfach so aus dem Himmel gefallen, sondern sie sind wirklich Ergebnis einer 25 Jahre währenden Entwicklung, die diesen rechten Geist immer stärker in die Mitte getragen hat. Ja, man kann etwas tun. Ich glaube, man muss jetzt Haltung zeigen. Man muss dieser doch nur 20% umfassenden Minderheit entgegentreten und sagen, 80% wollen unsere Demokratie und an der hängen wir.
Denken Sie sowas, so eine Serie, eine NSU-Serie ist heute nochmal vorstellbar oder wiederholbar?
Als der NSU aufflog 2011, da sagten alle, sowas könnte nie wieder passieren. Ich sage nur nach 5 Jahren im Gericht, doch, das kann wieder passieren. Denn der NSU-Prozess ist zwar vorbei, aber der rechte Terror ist eher gefährlicher geworden. Gerade vor 2 Wochen, am 1. Oktober, wurde ja die Revolution Chemnitz festgenommen. 8 Leute, die sich zu einer rechten Terrorgruppe zusammengefunden hatten und am 3. Oktober losschlagen wollten. Gegen Journalisten, gegen Politiker, gegen das gesamte Establishment. Und die sagten, gegen sie sei der NSU eine Kindergarten-Vorschulgruppe. Also da tut sich einiges zusammen und die rechte Szene ist ungebremst.
Also da müssten ein paar von Ihnen auch angesprochenen des sogenannten Establishments genauer hinschauen. Die Politiker, die Justiz, auch die Journalisten.
Journalisten müssten auch genauer hinschauen. Auch wir haben ja in diesen ganzen Jahren, als der NSU zuschlug, nicht gemerkt, dass es da eine braune RAF gab. Wir haben zwar immer danach gefragt, aber haben uns abspeisen lassen, damit das ja die Rechten so dumm sind und keinen Anführer haben. Und wenn, sagten die Experten vom Verfassungsschutz, dann wüssten wir das doch, weil die Leute sind doch von unseren Spitzeln total umstellt. Ja, in dieser Zeit mordete der NSU und keiner hat's gemerkt, auch die Journalisten nicht. Auch wir haben das Wort von den Dönermorden geschrieben, als wenn es da um Döner ginge und nicht um Menschen. Und ich kann nur sagen, wir sollten daraus lernen, dass man auf keinen Fall in seinen Ressentiments verhaftet werden soll, sondern immer gucken, was wirklich ist.
Um ein letztes Mal auf den NSU-Prozess zu gucken. Also Richter Götzl arbeitet, glaube ich, aktuell an der schriftlichen Begründung des Urteils.
Ja.
Ist abzusehen, wie lange das dauern wird?
Na, man könnte, also eigentlich hat er 93 Wochen Zeit. Das hieße, er hat noch 1,5 Jahre. Aber er wird sicher schneller fertig, denn er soll einen weiteren Karriereschritt machen. Er soll als Vizepräsident zum Bayerischen Obersten Landesgericht gehen. Und ich nehme mal an, das lässt er sich nicht nehmen. Also, ja. Ende des Jahres.
Wenn das schriftliche Urteil vorliegt, werden dann die Beteiligten in Revision gehen?
Ja, sie haben es alle schon angekündigt, dass sie gehen werden. Und dann haben sie 4 Wochen Zeit, das zu formulieren. Und dann wird der Bundesgerichtshof das prüfen. Es wird sicher noch mal ein Jahr dauern. Und dann könnte es entweder alles beim Alten bleiben oder aber noch mal losgehen.
Was wäre auch für Sie persönlich die Horrorvorstellung, dass der komplette Prozess in voller Länge noch mal aufgerollt werden muss?
Das würde für mich der persönliche GAU, aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das Strafmaß von Beate Zschäpe und dass sie möglicherweise keine Mittäterin, sondern nur Helferin ist, vom Bundesgerichtshof so gesehen wird.
Das würde dann bedeuten, nicht mehr lebenslänglich und besondere Schwere der Schuld?
Dann hätte sie eine Haftstrafe von vielleicht 12 bis 15 Jahren zu befürchten.
Was ist, wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, Emminger ist mit den 2,5 Jahren viel zu gut weggekommen?
Das wird schwierig. Auch da könnte man natürlich anders herangehen, aber das wage ich nicht zu hoffen.
Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Welches ist Ihr nächster Prozess?
Oldenburg, der Serientäter, der vermutlich 200 Menschen im Krankenhaus ermordet hat. 100 kann man ihm nachweisen.
Okay, auch da wünsche ich Ihnen viel Kraft.
Dankeschön.
Danke, dass Sie da waren. Das war's in SWR 1, Leute. Heute Vormittag mit Annette Rammelsberger.
Eins gehört.